Gerade erschienen bei Pieper das Buch mit dem Titel »Erotischer Humanismus zur Philosophie der Geschlechterbeziehungen«. Es stammt von Nathalie Weidenfeld und Julia Niederrübelin. Frau Weidenfeld, guten Tag.
Guten Tag.
Was um Himmels Willen ist erotischer Humanismus?
Ich versuche es mal ganz kurz zu machen. Humanismus ist jetzt die Vision, dass Menschen zusammenleben, humanistisch zusammenleben. Und was heißt das? Das heißt, dass sie sich gegenseitig Würde gegenseitig anerkennen, sich zugestehen, dass der andere, sofern er zurechnungsfähig, autonom über sein Leben bestimmen kann. Und ich würde noch hinzufügen, dass jeder Mensch ein Recht auf Opakheit, wie ich das nenne, haben darf, auch das Recht auf Komplexität und Ambiguität. Gerade die beiden letzteren sind ja in unserer Zeit, in der es ja sehr viel um Eindeutigkeit geht, auch um eindeutige Bekenntnisse, auch um ständige Selbstentäußerung. Das sind ja die letzteren Werte, die nicht so besonders in sind. Aber ich denke, das gehört zu einem humanen Miteinander hinzu. Ja, und jetzt das Adjektiv erotisch. Das möchte darauf hinweisen, eigentlich eine ganz banale Dinge. Der Mensch ist ja nicht nur ein körperliches Wesen, ein geistiges Wesen, ein seelisches Wesen, sondern natürlich auch ein erotisches Wesen. Und eben auch in dieser Dimension sollten wir alle humanistisch miteinander umgehen, also uns gegenseitig in dieser Dimension Würde anerkennen, auch das Recht, autonom Entscheidungen zu treffen, Recht auf ein Privatleben, auf Geheimnisse, auf Komplexität und Ambiguität.
Und schon muss ich die nächste Erklärung erbitten, nämlich, was ist Opakheit?
Haha, das ist ein schönes Wort, oder? Opakheit, vielleicht auch etwas profaner ausgedrückt, einfach das Recht auf Geheimnisse. Das ist ja etwas, was in unserer Welt Germany's Next Top Modellisierung und in der wir ständig aufgefordert werden, uns zu entäußern, alles nach außen zu bringen. Man kann sich ja wirklich mal fragen, warum um Himmels Willen? Neulich habe ich meinen Mann per Internet für eine wichtige philosophische Tagung eingeschrieben in den USA, und da sollte man tatsächlich ankreuzen, ist man jetzt homosexual, heterosexual, und noch zwei weitere. Da denke ich mir, ja, um Himmels Willen, was geht denn die Leute das eigentlich an? Also ein bisschen mehr Toleranz für das Privatleben, das jeder ja gestalten kann, wie er mag.
Ich habe als Filmkritiker, der ich ja auch bin, sehr geschmunzelt, weil ein Film spielt in Ihrem Buch eine nicht unbedeutende Rolle. Ein Film, der in den nächsten Tagen nach 31 Jahre nach der Uraufführung wieder in die Kinos kommt, nämlich von Loriot, Papa Antiportas. Was hat der mit erotischem Humanismus zu tun?
Ja, ein ganz großartiger Film, der in gewisser Weise auch nicht wirklich gealtert hat, finde ich. Wir benutzen diesen Film, um auf ein Phänomen hinzuweisen, nämlich das Phänomen der getrennten Sphären. Das ist ja etwas, was stark kritisiert wird. Das gilt ja als antikes Modell. Das ist ja nicht mehr zeitgemäß. Der Mann muss sich ja ganz genauso einbringen und so weiter. Tatsache ist, dass dieses Modell der getrennten Sphären nach wie vor immer noch recht präsent ist in unserer Kultur. Das muss man auch nicht verteufeln. Solange diese beiden Sphären beide für sich stehen und beide den gleichen Respekt genießen. Ja, bei Papa Antiportas, also der, den Film, die ihn nicht kennen, die Probleme zwischen dem wunderbaren Ehepaar Lose beginnen ja in dem Moment, in dem Herr Lose nach, 30, 40 Jahren in Rente geschickt wird und dort anfängt, das Herrschaftsgebiet der Frau, nämlich Frau Lose, erobern zu wollen. Und das geht natürlich schief. Also der Film plädiert ja auch in gewisser Weise dafür, dass es okay ist, wenn beide sich entscheiden, zwei Herrschaftsgebiete zu haben, und jeder soll dann auch darüber herrschen.
Was ich das Interessante beim Lesen Ihres Buches fand, oder ein Aspekt, der mich persönlich vielleicht auch ganz besonders interessiert, ist, Sie zeichnen Frauenbilder und Männerbilder und plädieren letztlich dafür, dass die alle ziemlich unsinnig sind und es doch letztlich nur um Menschenbilder gehen kann.
Ja, also inwieweit wir jetzt Frauen- und Männerbilder kritisieren, also was wir kritisieren, sind bestimmte, ja, Klischeevorstellungen, die man mal eben so schnell sagt. Zum Beispiel Männer, die keine Windeln wechseln, sind natürlich Machos. Oder wenn Frauen, heute ist ja Equal Pay Day, wenn Frauen nicht genug verdienen, dann ist es die Schuld der Männer. Also diese raschen, vorurteilsgeprägten Äußerungen, die man dann tätigt, dagegen wenden wir uns in der Tat, weil es nicht zu einem menschlichen Miteinander von Männern und Frauen führt. Und ich denke, dass wir im Moment doch ein gewisses Unbehagen haben zwischen den Geschlechtern. Ja, ich mag mich fast in gewisser Weise als Maskulinistin hier positionieren, wobei, nein, wir sind natürlich Humanisten, aber man muss schon ein bisschen auf die Männer achten, die es gerade nicht einfach haben. Sie sind Filmkritiker, ich habe mich auch viel mit Filmen befasst und an der Uni gelehrt und es ist schon auffallend, mit was für Männerbildern wir im Kino auch zurzeit konfrontiert werden. Also angefangen mit James Bond, der am Ende wortwörtlich zu einem Toxic Male wird, ja, oder der Held Neo in dem letzten Matrix-Film, der wirklich als Held wirklich demontiert wird und reduziert wird und am Ende in der Ecke steht. Was passiert da mit Männerbildern? Vor, ich glaube, in den 80er und 90er Jahren gab es dieses wunderbare Buch von Bram Dijkstra, Das Böse ist eine Frau, in dem er also diese Klischeebilder der bösen Frauen analysiert, Oper, Literatur. Und wir müssen aufpassen. Und der feministische Anspruch war, Vorsicht mit diesen Bildern. Denn diese Bilder, die wir vermittelt bekommen über Literatur oder Film, haben natürlich einen Einfluss. Sie prägen sich ein, sie wandern in unser kollektives Unterbewusste. Man könnte eigentlich jetzt ein Buch schreiben, Das Böse ist ein Mann. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht die nach falschen Schuldigen suchen. Also Ziel sollte einfach ein humanes Miteinander sein, jenseits von Schuldzuweisungen, wer jetzt schuld ist, wenn irgendwas nicht gut funktioniert.
Gehen wir mal ans Eingemachte, man darf vielleicht auch sagen ans Banale, aber ich bin nun mal neugierig, Frau Weidenfeld. Sie haben das Buch zusammen mit Ihrem Mann Julia Nieder-Rümelin geschrieben, bekannter Philosoph, auch in der Politik mal sehr bekannt geworden. Wie hat das bei Ihnen beiden funktioniert? Spielt es da eine Rolle, dass eine Frau und ein Mann zusammenschreiben, miteinander, vielleicht auch manchmal gegeneinander?
Also gegeneinander, das haben wir noch nicht versucht. Ich meine, das ist so ein bisschen das lose Prinzip. Papa Ante Portas, jeder hat so sein Herrschaftsgebiet. Bei meinem Mann ist es die Philosophie, bei mir ist es ja, Kulturwissenschaft, ein wenig Literatur. Und so sind die Bereiche relativ gut abgesteckt und man kommt sich nicht in die Quere. Ich denke, das ist ganz ein gut funktionierendes System und so haben wir das hier auch gemacht. Das ist nicht das erste Buch, was wir zusammenschreiben. Bei diesem Buch haben wir vielleicht sogar noch mehr zusammengewirkt, weil die Teile sozusagen nicht so stark voneinander getrennt sind. Aber Sie haben ja das Buch gesehen. Dieses Buch beginnt wie die anderen auch, jeweils mit einem Auszug aus einem Film, einer Szene oder eine kolumnenartige Sketch oder irgendetwas, was sozusagen auf das Problem hinführt. Das ist dann mein Teil. Also das ist auch optisch teilweise abgegrenzt. Insofern, ja, das Loosche Prinzip, jeder sein Herrschaftsgebiet, das funktioniert gut.
Wer von Ihnen ist der Headliner oder die Headlinerin? Denn Sie haben ganz wunderbare Kapitelüberschriften. Ich darf mal ein bisschen zitieren. Exklusive Partys und flambierte Scampi-Erotik. Der macht der Prinz von Wales seine neue Frau, seine abgelegte Mätresse und sein unehelicher Sohn erotische Gesellungsformen. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Ideologisierung und rhetorische Tricks. Das verlockt natürlich zum Lesen. Da hat jemand von Ihnen das Talent, Schlagzeilen zu entwerfen, ganz
Ja,
besonders.
bin natürlich ich. Das ist klar. Mein Mann ist da viel zu nüchtern. Das geht in meine Abteilung, ja.
Zum Abschluss unseres kleinen Gesprächs eine Frage, die mich wirklich brennend interessiert. Wir haben Sie seit einigen Jahren die MeToo-Debatte aus Ihrer Sicht. Sie haben sich jetzt so intensiv, nicht zum ersten Mal, mit diesem Thema auseinandergesetzt. Hat uns die MeToo-Debatte schon was gebracht? Hat die uns schon ein bisschen weitergebracht?
Ob sie uns weitergebracht hat, bin ich mir nicht sicher. Also es ist völlig klar, dass Vergewaltigungen schwer geahndet werden müssen, Nötigung, Erpressung, völlig klar. Das sind juristische Tatbestände und die müssen auch streng verfolgt werden. Inwieweit es etwas gebracht hat, diese Darstellung der Frau, die dann doch ein hilfloses Opfer ist, die sich einfach nicht wehren kann und da Schutz braucht, das ist schon mal die eine Frage. Und dann, jetzt werde ich zum Schluss etwas provokativ, ich weiß, dass ich da mich auf gefährlichem Eis bewege, aber es gibt diesen interessanten Begriff der Soziologin Catherine Hakim, einer Britin, die von einem erotischen Kapital spricht, das nicht nur Frauen haben, aber auch Männer, aber sie gibt selber zu, Frauen haben davon eher mehr. Und die Frage, die absolut tabuisiert ist, die aber doch erlaubt werden soll, ist, warum sich Frauen auch in dem Kontext der Hollywood oder sonst was nicht dieses erotischen Kapitals bewusst einsetzen dürfen, um etwas Bestimmtes zu erreichen. Ja. Warum soll das verboten sein?
Das sagt Nathalie Weidenfeld. Zusammen mit ihrem Mann Julian Nieder-Rümelin hat sie ein neues Buch geschrieben. Erotischer Humanismus heißt es, gerade jetzt erst bei Piper erschienen, zum Preis von 24 € zu haben. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Sehr gerne. Danke Ihnen.